ARD. Der Jahresrückblick. Momente, die bewegt haben.
Wir brauchen in diesen Tagen und in diesen Jahren Verfassungsschutz durch Bürgerinnen und Bürger.
Fanatische Islamisten wollen zerstören, was wir lieben. Unsere offene Gesellschaft, unsere Freiheit.
Wir müssen jetzt grundsätzlich die Asyl- und Einwanderungspolitik unseres Landes ändern.
Die EM, die war wirklich legendär.
Diese ganzen Bilder, wie alle zusammen feiern, war schon wunderschön. Ich habe da vor der EM ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass man da noch mal so ein Gefühl hinbekommt in Deutschland.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten.
Dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert.
Es ist Wahlkampf. Wo ist die Nachricht?
2024. Was war das für ein Jahr? Das waren Momente, die unter die Haut gingen, Momente, die nachdenklich gemacht haben und Momente, mit denen wohl niemand gerechnet haben dürfte.
Es ist viel passiert in diesem rasanten Jahr. Wir schauen zurück auf 2024, auf die Momente, die uns bewegt haben. Wir, das sind Jessica Chmura und Michael Latz. Schön, dass Sie dabei sind.
Januar.
Das neues Jahr wünsche ich Ihnen und vielen Dank für das, was Sie hier geleistet haben. Gerne. Das im Ehrenamt, das ist wirklich, kann man gar nicht genug schätzen.
Bundesinnenministerin Faeser auf Neujahrsbesuch bei Helferinnen und Helfern von THW und Feuerwehr in Niedersachsen. Langer und ergiebiger Regen hat die Pegel von Aller, Leine, Weser und Ems und ihren Nebenflüssen ansteigen lassen. Bei Oldenburg droht an Neujahr ein Deich zu brechen.
Und jemand muss sich hier am 1. hinstellen und so einen Deich aufbauen. Also machen wir das mit allen Leuten hier.
Ja, man weiß nie, wie lange das noch geht. Ich denke mal, zusammen haben wir die Kraft dazu, also bekommen wir hin.
Frisch geschmierte Brötchen und Kaffee am Morgen, sitzt gut.
Landunter melden auch Teile von Nordrhein-Westfalen und Hessen. Auch in Teilen von Franken, Thüringen und Sachsen ist die Lage kritisch. Und das ist erst der Anfang. Im Mai erlebt das Saarland das schlimmste Hochwasser seit mehr als 30 Jahren. Kurz darauf kämpfen die Menschen an Isar, Donau und Neckar gegen die Fluten.
Von Kiel bis Garmisch-Partenkirchen blockieren Landwirte im Januar Autobahnauffahrten, Häfen und Logistikzentren und bremsen den Verkehr in zahlreichen Städten aus. Sie sind wütend auf die Bundesregierung, weil im Haushalt nach dem Klimafondsurteil des Bundesverfassungsgerichts ein 17 Milliarden Euro Loch klafft, will die Ampel die Subventionen beim Agrardiesel streichen und Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge erheben.
Wir sind diese Woche jeden Tag auf Demo unterwegs. Wir lassen uns das jetzt weiter bieten hier. Die ganzen Vorschriften von der Politik, das ist nicht mehr zu ertragen. Das Maß ist voll.
Überbordende Bürokratie soll abgebaut werden. Agrardiesel. Die Unterstützung, die brauchen wir weiterhin.
Es geht eigentlich darum, dass die Landwirte Planung brauchen.
Am Ende erreichen die Bauern wenig. Es bleibt zwar bei der Befreiung von der Kfz-Steuer, aber die Subvention für den Agrardiesel wird schrittweise abgeschafft.
Denen im Land, die sich benachteiligt fühlen, will Sarah Wagenknecht eine neue Heimat bieten. Aus ihrem Verein BSW wird eine Partei.
Da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut.
Wagenknecht und andere prominente Ex-Mitglieder der Linken versprechen mehr Geld für Bildung und einen höheren Mindestlohn, aber auch eine Begrenzung der Zuwanderung und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Bei der Europawahl im Frühsommer kann sie einen ersten Erfolg feiern. Nach den Landtagswahlen im Herbst kann das BSW in Thüringen und Brandenburg aus dem Stand mitregieren.
Das Unwort des Jahres lautet Remigration.
Es ist dieses Wort, das die zweite große Protestwelle im Januar auslöst. Das Magazin Korrektiv berichtet, dass Politiker von AfD und CDU sowie Unternehmer in Potsdam mit dem österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner darüber diskutiert haben, wie Menschen ohne deutschen Pass aus Deutschland vertrieben werden könnten. Hunderttausende gehen in den Wochen danach auf die Straßen, gegen die AfD, aber auch für eine offene Gesellschaft und für die Demokratie.
Wir sind hier, um die Demokratie in Deutschland und in Europa zu verteidigen.
Wir wollen unsere Gesellschaft erhalten, auch morgen noch.
Weil es gerade jetzt wichtig ist, ein Zeichen zu setzen.
Bundesweit folgen allein am 3. Januar-Wochenende mehr als 900.000 Menschen den Aufrufen von Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und Vereinen. Die AfD dagegen sieht sich als Opfer. Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, sieht darin eine
hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten links-grünen Klasse.
Dennoch nimmt die Debatte über ein Verbot der AfD wieder Fahrt auf.
Die erste Handball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt mit einem Weltrekord. Mehr als 53.000 Zuschauer sind beim Eröffnungsspiel gegen die Schweiz in Düsseldorf dabei. Bis ins Endspiel trägt die Euphorie zwar nicht, Frankreich gewinnt das Turnier, das deutsche Team wird Vierter, aber hofft auf mehr beim nächsten Mal.
People call me the Kaiser.
Franz Beckenbauer, der Kaiser, stirbt mit 78 Jahren. Beckenbauer galt als erster internationaler Superstar des deutschen Fußballs.
Ein Ästhet, ein Macher, ein Künstler gewesen. Ja.
Ich glaube, Franz Beckenbauer war einer der größten, wenn nicht sogar der größte, wo es jemals im deutschen Fußball gab.
Das war eine Legende. Da trinken wir jetzt gleich mal ein Stamperle. Auf ihm. Prost.
Prost auf den Beckenbauer.
Danke, Franz.
Weggefährten und das Who is Who des internationalen Fußballs nehmen bei einer bewegenden Trauerfeier in der Münchner Arena Abschied, zusammen mit 30.000 Fußballfans.
Februar.
Nicht nur in Deutschland protestieren die Landwirte, auch in Italien, Belgien und Frankreich fordern sie mehr Geld für ihre Arbeit und weniger Bürokratie. Beim EU-Sondergipfel in Brüssel, wo es eigentlich um die Ukraine-Hilfen gehen sollte, blockieren hunderte Trecker den Verkehr. Heuballen brennen. Einige Tage später zieht die EU-Kommission ihren Vorschlag für eine Pestizidverordnung zurück. Ein Zugeständnis von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 4 Monate vor der Europawahl.
Er fühlte sich nach einem Spaziergang unwohl und verlor fast sofort das Bewusstsein. Auch die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.
Kreml-Gegner Alexei Nawalny ist tot. Er stirbt in einem sibirischen Straflager, wo er eine langjährige Haftstrafe verbüßen muss. Immer wieder war zuletzt über den Gesundheitszustand des Oppositionspolitikers spekuliert worden. Die genaue Todesursache ist bis heute nicht bekannt. Nawalnys Witwe wirft der russischen Regierung Mord vor.
Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette.
Daniela Klette.
Eine seit mehr als 3 Jahrzehnten gesuchte ehemalige Terroristin.
Sie war zusammen mit ihren beiden Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub vor mehr als 30 Jahren untergetaucht.
Jahrelang hat Daniela Klette unter falscher Identität in Berlin-Kreuzberg gelebt. Jetzt führt ein Hinweis aus der Bevölkerung zu ihrer Festnahme. In ihrer Wohnung werden Waffen und Munition gefunden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärt:
Das zeigt eine sehr beharrliche, konsequente Ermittlungstätigkeit, Zielfahndung des LKAs Niedersachsen. Das ist wirklich großartige Ermittlungsarbeit und damit hat man gesehen, dass der Rechtsstaat sehr funktionsfähig ist, auch Leute im Untergrund nach vielen Jahren aufgreifen kann. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen zu sagen, niemand kann sich im Untergrund sicher fühlen, denn dieser Rechtsstaat funktioniert.
13 Raubüberfälle werden Klette und ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg zur Last gelegt. Von den beiden Männern fehlt weiterhin jede Spur.
Und jetzt fliegen erneut die Tennisbälle und dieses Mal von der anderen Seite.
Der Fußball wird im Februar fast zur Nebensache, weil Fanproteste viele Spiele vorübergehend lahmlegen. So wie hier bei der Zweitligapartie Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Die organisierten Fans protestieren so gegen den geplanten Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga. Sie befürchten eine weitere Kommerzialisierung des Sports und kritisieren die Art und Weise, wie der Deal zustande gekommen ist. Der Protest wirkt. Die DFL gibt den Plan schließlich auf.
The Grammy goes to Taylor Swift.
Taylor Swift.
An diesem Pop-Superstar kommt niemand vorbei. Taylor Swift gewinnt zum 4. Mal den Grammy für das Album des Jahres. Dieses Mal für ihr Album Midnights. Das hat noch niemand geschafft. Swift stellt damit Musiker wie Frank Sinatra und Stevie Wonder in den Schatten.
März.
März.
Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit.
Die wollen doch genau das, dass wir jetzt parlamentarisch ein Rad drehen. Und deswegen erwarte ich auch von der Opposition Besonnenheit.
CDU-Außenexperte Norbert Röttgen und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sind nur zwei von vielen Stimmen, die im März über den möglichen Einsatz des Marschflugkörpers Taurus in der Ukraine streiten. Ein Abhörskandal bei der Bundeswehr lässt die Debatte hochkochen.
Mitte Februar hatten deutsche Luftwaffenoffiziere in einer Webkonferenz den Taurus-Einsatz diskutiert. Jetzt taucht ein Mitschnitt auf russischen Websites auf. Zwei der Teilnehmer waren über ungesicherte Leitungen zugeschaltet. Verteidigungsminister Pistorius stellt sich vor seine Offiziere.
Nur meine besten Offiziere, ob sie hier einen Fehler gemacht haben oder nicht, an die Luft zu setzen, das wäre genau das, was Wladimir Putin von uns erwartet.
Und dennoch, der Skandal ist mindestens peinlich für die Bundeswehr und peinlich für den Kanzler. Denn anders als der Kanzler gehen die Offiziere nicht davon aus, dass zur Bedienung des Taurus auch deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt werden müssten. Doch Kanzler Olaf Scholz lehnt den Taurus-Einsatz in der Ukraine weiter ab.
Wir haben eine Rekordwahlbeteiligung. Ich wiederhole, so hoch wie nie zuvor. 77,44%. Das ist sehr hoch.
Freut sich die Leiterin der Zentralen Wahlkommission in Russland. 3 Tage lang durften die Wählerinnen und Wähler über den künftigen Präsidenten abstimmen. Und der heißt, wie nicht anders erwartet, Wladimir Putin. Angeblich haben mehr als 87% für Putins 5. Amtszeit gestimmt.
Gemeinsam, Hand in Hand, werden wir weiter vorankommen. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Und das macht uns stärker.
Im Westen mag dagegen niemand von einer freien und rechtsstaatlichen Wahl sprechen. Von mehr als 30 Bewerbern wurden nur 4 kremltreue Kandidaten zugelassen.
Eine Woche nach der Abstimmung erschüttert ein Anschlag das Land. Bewaffnete dringen in der Nähe von Moskau in eine Konzerthalle ein und töten mehr als 140 Menschen. 360 werden verletzt. Mehrmals bekennt sich die Terrororganisation Islamischer Staat zu dem Anschlag. Die russischen Sicherheitsbehörden aber behaupten, die Ukraine habe die Attentäter unterstützt.
Donald Trump is the projected winner in the state of Texas, in the state of Maine.
Super Tuesday in den USA. In 15 Bundesstaaten entscheiden die Republikaner über ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November. 14 davon wollen Donald Trump. Nur in Vermont gewinnt Trumps einzig verbliebene Gegenkandidatin Nikki Haley und steigt schließlich aus. Der Weg ist frei.
So we're going to take back our country. We're going to make sure... We are going to do it right.
Im Norden des Gazastreifens essen die Menschen Blätter von Bäumen und auch Tierfutter. Dort gibt es kein Essen, die Hilfslieferungen kommen dort nicht hin.
5 Monate nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel und dem Beginn des Krieges leiden nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 1 Million Menschen im Gazastreifen an Hunger.
Hunger als Waffe? Selbst enge Verbündete drängen Israel, mehr für die Bevölkerung im Gazastreifen zu tun. Eine Luftbrücke wird eingerichtet, an der sich auch die deutsche Luftwaffe beteiligt.
One, two, three.
Was sie hier machen, heißt Boßeln und ist ein traditioneller Volkssport an der Westküste.
Und genau dort, auf dem platten Land im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, will Northvolt in Zukunft Akkus für E-Autos bauen. 4,5 Milliarden Euro will das schwedische Unternehmen investieren. 3000 Jobs sollen entstehen. Land und Bund unterstützen das größte Industrieprojekt seit Jahrzehnten im Norden mit rund 900 Millionen Euro. Und der Dithmarschen-Geschwindigkeit, wie Kanzler Scholz lobt.
Man kann sich nur ganz viele Dithmarschens überall in unserem Land wünschen. Ihre Geschwindigkeit, Ihr Unterhaken, Ihr nicht lang schnacken, einfach machen, das brauchen wir in Deutschland.
Im Herbst aber strauchelt eine Northvolt-Tochter in die Insolvenz. In Schweden werden Mitarbeiter entlassen. Ein Sanierungsverfahren nach US-Recht soll das gesamte Unternehmen retten. Der kriselnde Chiphersteller Intel legt seine Pläne für ein neues Werk in Magdeburg dagegen im September auf Eis. 3000 neue Jobs hätten dort entstehen sollen.
große Freude.
Ja, finde ich prima, prima, ja.
Ich bin sehr glücklich darüber und fahre jetzt ganz optimistisch einmal quer durchs Land.
Es ist natürlich schön zu wissen, dass jetzt alle Züge wieder pünktlich ankommen.
Dafür gibt es zwar keine Garantie, aber sicher ist, der monatelange Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist Ende März beigelegt. Die Kernforderung der GDL wird umgesetzt, die 35-Stunden-Woche für Beschäftigte im Schichtdienst. Sie wird stufenweise bis 2029 eingeführt als flexibles Wahlmodell.
April.
Auf diesen Tag haben sie lange gewartet. Rund 1500 Menschen versammeln sich in der Nacht zum Ostermontag am Brandenburger Tor zum Smoke-In, zum Kiffen in der Öffentlichkeit. Die Teillegalisierung von Cannabis ist da. Mediziner und Polizei kritisieren die Reform. Und CDU-Chef Friedrich Merz stellt klar, sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung stellen, wird die Regelung rückgängig gemacht.
Ja, das ist das Original, die Gründungsurkunde von 1949 aus Washington eingeflogen zur Feierstunde im Brüsseler NATO-Hauptquartier. Das Verteidigungsbündnis trifft sich zum 75. Es ist ein Moment der Selbstvergewisserung in angespannten Zeiten.
Die NATO feiert Anfang April Geburtstag. 12 Staaten waren es, die 1949 unter dem Eindruck zweier Weltkriege und der beginnenden Spannungen zwischen West und Ost die Gründungsurkunde des transatlantischen Bündnisses unterzeichneten. Überschattet wird das Jubiläum vom russischen Krieg gegen die Ukraine. In Deutschland gehen in vielen Städten und Gemeinden Menschen auf die Straße, um gegen die aus ihrer Sicht islamfeindliche Politik und Medien zu protestieren. Dabei sind auch solche Forderungen zu hören, wie etwa hier in Hamburg.
Stürzt die Wertediktatur, skandieren sie, gefolgt vom Ruf, Allah ist groß.
Die Empörung über diese Ausrufe ist groß. Bundesinnenministerin Nancy Faeser findet klare Worte gegen Demokratiefeinde.
Was da zum Teil gerufen wird, ist völlig inakzeptabel. Und ich will das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft.
In den kommenden Wochen wird hitzig über Islamismus in Deutschland diskutiert.
Mai.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt. Beim Staatsakt in Berlin lesen Prominente wie die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer die Artikel vor, die ihnen am wichtigsten sind. 12.500 Worte, die als Provisorium gedacht waren, aber bis heute Garant für Freiheit und Demokratie sind, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobt.
Was ist das für ein Glück, was wir da in unseren Händen halten? Ich hoffe, wir machen uns das immer wieder bewusst, meine Damen und Herren.
Während in Berlin das Grundgesetz gefeiert wird, taucht ein Video auf, in dem junge Erwachsene in Kampen auf Sylt ausgelassen feiern bei teuren Drinks und ausländerfeindlichen Parolen. Ausländer raus, singen sie zu den prägnanten Beats des Partyhits L'amour toujours.
Der Club erteilt Hausverbot, Kampens Bürgermeisterin erstattet Anzeige. Der Staatsschutz schaltet sich ein und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther prägt einen neuen Begriff.
In der Tat macht das wirklich den Eindruck, dass wir es hier mit Wohlstandsverwahrlosung wirklich zu tun haben.
Kampen schlägt besonders hohe Wellen, ist aber kein Einzelfall.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein und auf die Menschen, die es aufgebaut haben.
Es sind Clips wie dieser, mit denen der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl Maximilian Krah in den sozialen Medien eine enorme Reichweite erzielt. 3 Wochen vor der Abstimmung aber behauptet Krah in einer italienischen Zeitung, nicht jeder in einer SS-Uniform sei ein Verbrecher gewesen. Selbst Partnern wie dem Chef des rechtsextremen Rassemblement National in Frankreich, Jordan Bardella, geht das zu weit.
Die AfD hat rote Linien überschritten. Wir werden nach den Europawahlen neue Alliierte haben und nicht mehr mit der AfD in einer Fraktion sitzen.
Die AfD wird aus der rechten ID-Fraktion im Europaparlament ausgeschlossen. Der restliche Wahlkampf findet ohne Spitzenkandidat Krah statt.
Allahu Akbar. Allahumma
صل على محمد وآل محمد محمد.
Irans geistlicher Führer Khamenei betet für den verstorbenen Präsidenten Raisi, der bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist. Im Juli wird der als moderat geltende Masoud Pezeshkian zum Nachfolger gewählt.
Handlova in der Slowakei. Regierungschef Robert Fico will mit Menschen am Straßenrand sprechen, als plötzlich Schüsse fallen. Fico wird lebensgefährlich verletzt. Der Täter, ein 71-Jähriger, der in Ficos linksnationaler Politik einen Angriff auf Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei sieht. Das Land ist tief gespalten. Das Attentat vertieft die Gräben weiter.
Im Kampf gegen die islamistische Hamas konzentriert sich Israels Armee nun auf Rafah im Süden des Gazastreifens, eine Stadt, in der sich mehr als 1 Million Menschen aufhält. Viele sind schon vor den Kämpfen in anderen Teilen des Küstenstreifens geflohen.
Die internationale Kritik an der Bodenoffensive ist enorm, selbst bei engen Partnern Israels. Premier Netanyahu aber hält daran fest.
Wenn Israel gezwungen ist, das allein durchzustehen, dann werden wir das tun und weiter unsere Feinde schlagen bis zum Sieg. Kein Druck, keine internationalen Resolutionen werden uns davon abbringen, uns gegenüber denen zu verteidigen, die uns zerstören wollen.
Ohne Folgen bleibt schließlich auch die Anordnung des Internationalen Gerichtshofes, die Bodenoffensive zu stoppen.
Die Schockwellen des Krieges begleiten auch den Eurovision Song Contest. United by Music haben die schwedischen Gastgeber als Motto ausgegeben, aber es bleibt mehr Wunsch als Botschaft. Mehrere 10.000 Menschen protestieren in Malmö gegen Israels Kriegsführung und im Finale muss sich die israelische Teilnehmerin Eden Golan Buhrufe anhören. Und dennoch wird Geschichte geschrieben bei diesem ESC.
Nemo aus der Schweiz wirbelt mit The Code und einer spektakulären Bühnenshow an die Spitze und gewinnt als erste non-binäre Person den Wettbewerb. Und Deutschland findet sich plötzlich in der linken Hälfte der Punktetafel wieder auf Platz 12.
Ein Abschied, der sich wie eine Siegesfeier anfühlt. Die Fans des FC Liverpool verabschieden ihren Trainer, The Normal One. Jürgen Klopp.
And I will never walk alone again. Thank you for that. You are the best in the world. Thank you.
9 Jahre war Klopp in Liverpool. 8 Titel holte er mit seinem Team, darunter auch die Champions League 2019 und die englische Meisterschaft ein Jahr später.
Juni.
Dass der Polizeibeamte, der im Einsatz in Mannheim am Freitag durch einen brutalen Messerangriff sehr schwer verletzt worden ist, gestorben ist, erfüllt uns mit tiefer Trauer.
Sagt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel in Mannheim. 2 Tage zuvor hatte ein junger Afghane einen Polizisten niedergestochen. Der Beamte sollte eine Kundgebung der islamfeindlichen Bürgerbewegung Pax Europa schützen. Der Polizist stirbt, 5 Menschen werden verletzt. Der Asylantrag des Afghanen war schon 2014 abgelehnt worden.
Die Tat befeuert die Debatte über Islamismus und den Umgang mit ausländischen Straftätern. Kanzler Scholz betont in einer Regierungserklärung:
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Europa wählt ein neues EU-Parlament. Die Parteien im konservativen EVP-Bündnis sind die Gewinner des Abends. Aber auch die Rechtsaußenfraktionen können zulegen, wenn auch nicht so stark, wie manche Umfragen erwartet haben. Verlierer sind die Ampelparteien. Die SPD fährt ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl ein.
Der Bundeskanzler hat das Vertrauen und wir werden ganz klar in dieser Legislatur in den nächsten Monaten auch darlegen, mit welcher Politik wir das Land voranbringen wollen.
Dies ist für die Ampel vor der Bundestagswahl die wirklich letzte Warnung. Sie schaden unserem Land mit ihrer Politik, die sie machen. Jetzt wirklich eine Kurskorrektur zu vollziehen, das ist im Interesse unseres Landes dringend notwendig.
Wahlsieger in Frankreich ist der extrem rechte Rassemblement National. Präsident Emmanuel Macron setzt daher Neuwahlen in der Nationalversammlung an. Das bringt aber nicht die erhoffte politische Klarheit, sondern schwierige Mehrheitsverhältnisse.
Unter Applaus zeichnen Kampfjets die französischen Nationalfarben an den Himmel über Omaha Beach. 80 Jahre danach erinnern in der Normandie Veteranen und Politiker an die Landung von Briten, Kanadiern und US-Amerikanern, an den D-Day. Ihr Auftrag damals, Westeuropa von den Nazis befreien. Bei der Gedenkfeier schaut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht nur zurück.
Face au retour de la guerre sur notre continent.
Der Krieg ist auf unseren Kontinent zurückgekehrt. Das stellt alles in Frage, wofür Sie alle gekämpft haben. Denen, die Grenzen mit Gewalt verschieben wollen und die die Geschichte umschreiben wollen, müssen wir uns entgegenstellen.
De ceux qui débarquèrent ici.
Meine Akkus, die laden sich nicht mehr so schnell auf. Und das darf ich und muss ich leider auch für mich eingestehen.
Malu Dreyer tritt ab. Nach 11 Jahren als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz tritt die SPD-Politikerin zurück, aus gesundheitlichen Gründen. Ihr Nachfolger wird Alexander Schweizer.
Große Überraschung am 26. Juni. Julian Assange kommt frei. Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem er unter anderem Schutz in Botschaften gesucht hat, beziehungsweise im Gefängnis war, wird der 52-Jährige aus der Haft entlassen. Er ist einen Deal mit der US-Staatsanwaltschaft eingegangen.
Weil der Australier 2010 geheime Dokumente der US-Armee zum Krieg im Irak auf der Plattform WikiLeaks veröffentlicht hatte, war er wegen Landesverrats angeklagt. Assange äußert sich selbst nicht, aber seine Frau ist überglücklich.
He wanted to be here. But you have to understand,
er wollte hier sein, aber Sie müssen sich vorstellen, was er durchgemacht hat. Er braucht gerade Zeit und dies ist ein Prozess. Ich bitte Sie, uns noch Raum zu geben, uns Privatsphäre zu gewähren, bevor er sich äußern kann, zu einem Zeitpunkt, den er selbst wählt.
Der Juni ist ein Monat für Sportfans. Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom erkämpft sich das deutsche Team 11 Medaillen, darunter einmal Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo.
Dann dreht sich alles nur noch um den Fußball. Die Europameisterschaft in Deutschland beginnt.
Die EM, die war wirklich legendär.
Das war schon super toll, ja.
Für uns war das ein wirklich tolles Erlebnis.
Deutschland hat sich gut präsentiert.
Die Stimmung in Deutschland hat jeden mitgenommen. Es war ein tolles Fußballfest.
Für das deutsche Team ist zwar nach dem Viertelfinale gegen Spanien Schluss, aber die mitreißende EM versöhnt Fans und Mannschaft wieder miteinander.
Im Finale zerstört Spanien schließlich die englischen Hoffnungen auf den ersten EM-Titel und wird stattdessen Rekord-Europameister.
Die goldenen Fontänen von Berlin und jetzt ist diese Europameisterschaft endgültig vorbei mit den Jubelfotos. Spanien ist Europameister, Feuerwerk über Berlin, das ist der Abschluss dieses tollen Turniers.
Juli.
Ich muss zu dem Schluss kommen, dass die Zahl der Länder, die mit beiden Kriegsparteien reden können, abnimmt. Ungarn wird langsam das einzige Land in Europa, das mit allen reden kann.
Sagt Ungarns Regierungschef Viktor Orban, und zwar im Kreml. Neben Russlands Präsident Putin. Vorher war der rechtskonservative Politiker schon in Kiew. Kurz darauf fliegt er nach Peking. Eine Friedensmission nennt Orban seine Reise. Das Problem, weil Ungarn zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, erweckt das Ganze den Eindruck, Orban spreche für die EU. In Brüssel und Straßburg sorgt das für Empörung, wie bei Katharina Barley von der SPD, der Vizepräsidentin des Europaparlaments.
Er kritisiert ja damit das bisherige Vorgehen der EU, sabotiert sie auch und spielt sich zu jemandem auf, der er nicht ist, nämlich ein Sprachrohr in außenpolitischen Dingen.
Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht und viel beraten, um jetzt heute pünktlich zum Ende dieser Sitzungswoche einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können.
Kurz vor der Sommerpause steht er endlich, der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. 23 Mal haben Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner im Kanzleramt verhandelt, um alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Allerdings klafft im Haushalt eine gewaltige Lücke von mehreren Milliarden Euro. Die Debatte darüber wird für die Ampel nach der Sommerpause zur nächsten Zerreißprobe.
Butler, eine Kleinstadt in Pennsylvania. Donald Trump ist zu einer Wahlkampfveranstaltung in den Swing State gereist. Take a look at what happened. Mehrere Schüsse fallen. Trump fasst sich ans rechte Ohr und duckt sich hinter das Rednerpult. Bevor ihn Sicherheitskräfte von der Bühne bringen können, reckt Trump die Faust in die Luft und ruft seinen Anhängern zu: Fight, kämpft.
Ein Zuschauer stirbt, zwei weitere werden verletzt. Der Attentäter wird von Sicherheitskräften getötet. Schon 1,5 Stunden vor der Veranstaltung war er Zuschauern und der Polizei aufgefallen. Der Secret Service aber reagierte nicht. Das Motiv des 20-Jährigen bleibt unklar.
Beim Nominierungsparteitag der Republikaner wenige Tage später feiern seine Anhänger Trump wie einen Helden.
2 days ago, evil came for the man we admire and love so much. I thank God that his hand was on President Trump.
Bei den Demokraten wachsen die Zweifel, ob Joe Biden mit 81 Jahren noch der richtige Kandidat ist. Zu oft wirkt er gebrechlich und verwirrt. Beim NATO-Gipfel in Washington stellt er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Präsident Putin vor. Erst nach langem Zögern zieht sich Biden schließlich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurück. Die Demokratie zu retten sei wichtiger als persönlicher Ehrgeiz, sagt er.
Die Fackel, von der Biden spricht, soll Vizepräsidentin Kamala Harris tragen. Für die Suche nach anderen Kandidaten bleibt den Demokraten keine Zeit mehr. Harris bringt frischen Wind in den Wahlkampf.
And it is my intention to go out and earn this nomination and to win.
August.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Nach 100 Jahren ist Paris wieder Gastgeberin der Olympischen Spiele. Schon die Eröffnungsfeier Ende Juli im Herzen der Stadt lässt die Welt staunen. Trotz Dauerregens begrüßen Zehntausende die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt, die auf Booten über die Seine fahren. Es folgen 2 Wochen Olympiafieber. 33 Mal dürfen die deutschen Athletinnen und Athleten über Medaillen jubeln. Vom Kugelstoßen bis zum 3x3-Basketball der Frauen.
Gold! Riesenjubel! Gänsehaut! Am Place de la Concorde! Sie können es kaum glauben!
Ab Ende August sorgen die Paralympics für unvergessliche Momente in Paris. 2,5 Millionen Menschen sind an den Sportstätten live dabei.
Diese Stimmung, das war so besonders. Das erleben wir nie wieder. Die Atmosphäre war super. Jeder ist glücklich, positiv. So viel Respekt für die Parasportler. Das ist unglaublich. Einfach Gänsehaut.
Das deutsche Paralympics-Team gewinnt 49 Medaillen.
Das sind die Menschen Warschaus. Ein Volk, in dem solche Tapferkeit lebt, ist unsterblich.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zitiert tief bewegt einen der letzten Funksprüche aus dem Warschauer Aufstand. Vor 80 Jahren haben sich die Bewohner der polnischen Hauptstadt gegen die deutschen Besatzer erhoben. Wehrmacht und SS schlugen den Aufstand brutal nieder. Etwa 200.000 Menschen starben binnen weniger Wochen.
Jedes Wort scheint zu schwach für dieses Grauen. Und darum möchte ich nur einen Satz sagen, kommt ganz und gar von Herzen und ist ganz und gar ernst gemeint. Ich bitte gerade heute und gerade hier um Vergebung.
In einer Zeit, in der direkte Gespräche kaum noch möglich zu sein scheinen, gelingt der größte Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten und Russland seit dem Kalten Krieg. 16 Menschen kommen frei, die in Russland wegen teils fadenscheiniger Gründe in Haft saßen, darunter Journalisten, Schüler, Oppositionelle und auch Kreml-Kritiker aus Deutschland. Kanzler Olaf Scholz nimmt sie persönlich am Flughafen Köln-Bonn in Empfang.
Ich habe mich sehr ausführlich unterhalten können mit den hier Eingereisten, die jetzt aus Gefangenschaft in Russland freigekommen sind. Das war sehr bewegend. Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Viele haben um ihre Gesundheit und auch um ihr Leben gefürchtet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ihnen diesen Schutz jetzt hier ermöglicht haben.
Im Gegenzug lässt der Westen 10 Inhaftierte frei, darunter verurteilte Mörder, Kriminelle, Hacker und Spione. Auch der sogenannte Tiergartenmörder ist dabei. Der Deal war und ist umstritten.
Aufruhr in Großbritannien. Nachdem Ende Juli in Southport ein Islamist 3 Mädchen mit einem Messer getötet hat, attackieren Rechtsextremisten Unterkünfte von Geflüchteten und sie attackieren auch Moscheen und fordern eine andere Migrationspolitik. Dass der mutmaßliche Täter im Vereinigten Königreich geboren wurde, spielt dabei keine Rolle. Premier Keir Starmer droht den Randalierern mit harten Strafen.
This is not protest. It is organized violent thuggery. And it has no place on our streets or online.
Dies sei kein legitimer Protest mehr, so Starmer, sondern organisiertes, gewalttätiges Verhalten. Und das habe keinen Platz auf britischen Straßen oder online.
Das hat mich geschockt. Ich kann auch noch nicht damit umgehen.
Sehr, sehr traurig. Also, da fehlen einem echt die Worte, das ist unfassbar.
Betroffen, sehr betroffen. Und wir sind geblieben, um unsere Solidarität zu zeigen zu der Bevölkerung, zu der Stadt Solingen.
Solingen am Tag danach. Beim Stadtfest zur 650-Jahr-Feier hat ein junger Syrer scheinbar wahllos auf die Besucherinnen und Besucher eingestochen. 3 Menschen sind tot, viele weitere verletzt. Ministerpräsident Henrik Wüst spricht aus, was nun immer wieder in Debatten um das Thema innere Sicherheit aufgegriffen wird.
Dieser Terror soll unsere Art zu leben erschüttern. Aber ich sage es in aller Klarheit, Nordrhein-Westfalen, wir werden uns nicht erschüttern lassen von Terror und Hass. Wir werden unsere Art zu leben verteidigen.
Der Anschlag bringt Behörden und Politik in Erklärungsnot, denn der mutmaßliche Täter hätte Deutschland schon längst verlassen müssen.
September.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass die AfD gewinnt. Einfach, um zu schauen, ob sich da mal was tut.
Ich schäme mich, in Thüringen zu wohnen.
Ach, wissen Sie, hauptsache demokratisch. Die Leute werden schon ihre Gründe haben, die AfD gewählt haben.
Sachsen und Thüringen haben gewählt und die AfD legt in beiden Bundesländern zu. In Thüringen wird sie sogar stärkste Kraft, zum ersten Mal bei einer Landtagswahl überhaupt. Weil sie nun mehr als ein Drittel der Abgeordneten stellt, kann die rechtsextreme Partei um Björn Höcke mit der sogenannten Sperrminorität wichtige Entscheidungen blockieren.
Die Altparteien sollten sich erstmal in Demut üben. Sie sollten jetzt erstmal dieses Votum des Thüringer Souveräns wahrnehmen. Es gibt kein Weiter so, wir brauchen Veränderung. Und Veränderung wird es nur mit der AfD geben.
Zunächst verändert sich vor allem der Ton im Erfurter Landtag. Die erste Sitzung nach wenigen Wochen endet wegen des Streits über den Posten des Landtagspräsidenten im Tumult.
Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Sie sind nicht legitimiert, Ordnungsrufe zu erteilen, weil Sie nicht der Landtagspräsident und nicht demokratisch legitimiert sind, sondern der Alterspräsident sind.
Ebenfalls als Gewinner kann sich das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen fühlen. Aus dem Stand kommt die Partei auf mehr als 15%. Auch in Sachsen zieht das BSW zweistellig in den Landtag ein und spielt plötzlich eine Rolle bei der Suche nach Mehrheiten.
Wahlsieger in Sachsen ist die CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der steht auch nach der Wahl weiter zur Brandmauer nach rechts.
Wir haben die AfD in einer bösartigen Art und Weise erlebt. Aus deren Sicht bin ich ein Volksverräter. Diese Partei hat sich so radikalisiert. Mit den Leuten geht es beim besten Willen nicht. Und mit allen anderen würde ich reden.
Nur 3 Wochen später wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Und das Bild sieht ähnlich aus. Die AfD auf Platz 2 vor dem BSW. Wahlsieger ist dort aber Ministerpräsident Dietmar Woidke, der mit fast 31% zeigt, dass die SPD doch noch gewinnen kann.
Die Folgen der Landtagswahlen reichen bis in die Bundespolitik.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade. Es braucht einen Neustart.
Weil die Grünen in Thüringen und Brandenburg aus den Landtagen fliegen, treten die Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur zurück.
Auch bei den Liberalen rumort es. In Brandenburg war ihr Ergebnis kaum messbar bei unter 1%. Generalsekretär Bijan Dzirsaray und die Bundesspitze wollen deshalb mehr Profil in der Ampel zeigen.
Es muss und es wird ein Herbst der Entscheidung geben.
Während sich in der Ampel erste Risse zeigen, ist bei der Union schon eine wegweisende Entscheidung gefallen.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's.
Und CSU-Chef Söder verzichtet erneut auf die Kanzlerkandidatur und verspricht der großen Schwesterpartei CDU seine Unterstützung.
Das war schon beängstigend. Wir haben erst lange Zeit nicht gewusst, was überhaupt los ist.
Schüsse in der Münchner Innenstadt. Ein Mann feuert mit einem Gewehr unter anderem auf das israelische Generalkonsulat. Die Polizei erschießt ihn schließlich. Der Attentäter stammt aus Österreich, hat bosnische Wurzeln und hat sich offenbar islamistisch radikalisiert. Schon die islamistischen Anschläge von Mannheim und Solingen haben die Debatte über unkontrollierte Zuwanderung befeuert und die Bundesregierung zu gemeinsamen Beratungen mit der Union gezwungen. Aber die Union bricht die Gespräche schließlich ab. Unionsinnenexperte Thorsten Frey.
Die Ampel hat keinen Vorschlag unterbreitet, der tatsächlich zu Zurückweisungen an der Grenze über das bisher übliche Maß hinaus führt.
Rechtlich seien solche Zurückweisungen derzeit gar nicht möglich, argumentieren SPD und Grüne. Sie bringen schließlich ein Gesetzespaket auf den Weg, mit dem das Waffenrecht verschärft wird, das Ermittlern mehr Befugnisse gibt und Asylverfahren beschleunigen soll. Außerdem ordnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun Kontrollen an allen deutschen Grenzen an.
Ich meine, es ist schon gewaltig, wenn sowas hier einstürzt. Berechnet doch in Deutschland keiner mit.
Wahnsinn. Sowas kennt man ja bloß aus dem Fernsehen. China oder USA sind auch schon Brücken eingestürzt, aber dass das hier in Dresden passiert. Zum Glück, dass es in der Nacht passiert ist, sonst wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen hier.
In Dresden ist ein Teil der Carola-Brücke eingestürzt. Verletzt wird dabei niemand, aber die Bergung der Trümmer aus der Elbe wird zum Wettlauf gegen die Zeit, denn Hochwasser droht. Die Gefahr kommt von Süden. Tagelanger Dauerregen lässt in Teilen von Österreich, Tschechien und Polen Bäche und Flüsse über die Ufer treten.
We saw young victims and we saw very old victims.
Wir sahen junge Opfer und wir sahen sehr alte Opfer. Alle hatten die gleichen Wunden. Sie hatten amputierte Gliedmaßen, sie hatten offene Bäuche und Wunden im Gesicht. Für mich war es das erste Mal, dass ich solche Wunden gesehen habe.
First time I ever see wounds like that.
Im Libanon explodieren zeitgleich tausende Pager. Kleine Kommunikationsgeräte, über die sich Anhänger der Hisbollah-Miliz austauschen. Der israelische Geheimdienst hat die Geräte offenbar mit Sprengstoff präpariert. Fast 3000 Menschen werden verletzt, 37 sterben. Einen Tag später explodieren Walkie-Talkies.
Die Hisbollah unter ihrem Führer Hassan Nasrallah wird vom Iran unterstützt und greift Israels Norden seit Beginn des Gazakriegs immer wieder mit Raketen an. Jetzt schlägt die israelische Armee verstärkt zurück. Ende September bestätigt Ministerpräsident Netanyahu einen Luftangriff auf die Hisbollah-Zentrale in Beirut.
Israel hat den Massenmörder Hassan Nasrallah getötet. Nasrallah war nicht ein weiterer Terrorist. Er war der Terrorist. Er war der Hauptmotor der iranischen Achse des Bösen. Oktober. Auf den Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah antwortet der Iran mit Raketen auf Israel. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. Etwa 200 steuern auf Tel Aviv und andere Städte zu. Aber das Luftabwehrsystem kann sie größtenteils aufhalten. US-Präsident Joe Biden bezeichnet den iranischen Angriff umgehend als gescheitert.
Based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective.
Obwohl Premier Benjamin Netanyahu Vergeltung ankündigt, kommt es zu keiner weiteren direkten Konfrontation.
Diese Entscheidung kommt für viele völlig unerwartet. Kevin Kühnert legt sein Amt als SPD-Generalsekretär nieder. Auch bei der nächsten Bundestagswahl will er nicht mehr kandidieren. Aus gesundheitlichen Gründen, wie Kühnert schriftlich erklärt.
Ein Trainingslager in der Nähe von Vladivostok. Das Filmmaterial des südkoreanischen Geheimdienstes soll zeigen, wie hier 1500 Spezialkräfte aus Nordkorea für den Einsatz in der Ukraine ausgebildet werden.
Diese Nachricht beunruhigt Ukraine und NATO gleichermaßen. Nordkoreanische Soldaten ziehen für Russland in den Krieg gegen die Ukraine. Von bis zu 15.000 ist die Rede. Anfang November kommt es zu ersten Gefechten in der russischen Grenzregion Kursk, in die Ukraine im August eingedrungen war.
Kurz vor dem möglichen Machtwechsel in Washington wirbt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unermüdlich für seinen sogenannten Siegesplan. Nach London, Paris, Rom bittet er auch in Berlin um weitere humanitäre, finanzielle und militärische Unterstützung.
Wir wollen unseren engsten Freunden unsere Strategie vorstellen, wie wir den Frieden näher bringen. Das sind realistische Schritte, die die Situation zu einem echten Frieden bewegen könnte.
Zelensky möchte, dass der Angriffskrieg gegen die Ukraine gerecht zu Ende geht. Und Kanzler Scholz versteht darunter Folgendes.
Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren.
Man hört immer nur davon, Arbeitsplätze abbauen. Aber ohne Mitarbeiter kann es dem Konzern, kann es der Marke auch nicht gut gehen.
Bei Volkswagen sorgen sich die Beschäftigten um ihre Jobs. Schon im September hat der Konzern einen harten Sparkurs angekündigt und die Jobgarantie aufgehoben. Inzwischen geht der Betriebsrat davon aus, dass 3 Werke geschlossen werden sollen. Das VW-Werk in Osnabrück mit 3000 Beschäftigten gilt als besonders gefährdet.
Man wusste, dass irgendwas im Busch ist, das wussten wir schon länger.
Ich lasse es auf mich zukommen, sagen wir es so.
Das ist alles halt im Umbruch. Wir müssen erstmal positiv denken und abwarten, was halt generell im Konzern passiert.
Um die Werke zu erhalten, bieten Betriebsrat und IG Metall Lohnverzicht und flexiblere Arbeitszeiten an. Einen Durchbruch bringen die Tarifrunden bis Dezember aber nicht. Es kommt zu Warnstreiks.
In den kommenden Wochen häufen sich die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft. Auch bei Ford in Köln bangen 2.900 Menschen schließlich um ihre Jobs. Und Autozulieferer Bosch kündigt den Abbau von 3.800 Jobs in den nächsten Jahren an den deutschen Standorten an.
Das ist jetzt eine ganz klare Entscheidung, dass nicht mehr jeder willkommen sein soll. Das finde ich nicht in Ordnung.
Das macht einen wirklich nur fassungslos und wütend.
Wirbel in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern um die Regenbogenflagge. Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auch, weht sie dort vor dem Rathaus. Als Zeichen dafür, dass alle Menschen willkommen sind. Ein Ratsherr aber stellt im Stadtrat den Antrag, die Flagge abzunehmen und findet eine Mehrheit. Daraufhin kommt es zu Protesten. Oberbürgermeister Silvio Witt tritt nach Anfeindungen zurück.
Das rechte Narrativ ja ist so nach dem Motto, ein schwuler Oberbürgermeister, der es dafür sorgt, dass seine Agenda durchgezogen wird. Und in sozialen Medien wird sowas geteilt und hat auch geglaubt. Und ich hatte auch als heterosexueller Oberbürgermeister diese Flagge dort gehisst.
Inzwischen weht die Regenbogenflagge wieder vor dem Rathaus.
November.
November. And CBS News now projects that Donald Trump is the winner in Wisconsin.
Die Entscheidung fällt in Wisconsin. Mit dem Sieg in dem Swing State ist Donald Trump die Präsidentschaft sicher.
Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Statt des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens mit Kamala Harris wird es eine klare Sache. Entscheidend für viele Wählerinnen und Wähler waren die Sorge um die Wirtschaft, die hohen Lebenshaltungskosten und die Zuwanderung. Trump trauten sie hier offenbar mehr zu als Harris.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Also ich finde es gut, dass jetzt die Ampelregierung zu Ende geht und dass wir Neuwahlen bekommen. Wir brauchen in den schwierigen Zeiten hier wirklich eine stabile Regierung.
Oh, das war lange überfällig und ich fand diese Reaktion total schön. Also ehrlich gesagt haben wir uns gefreut, dass Lindner mit seinen 3% jetzt auch keinen Job mehr hat.
Ja, das war überfällig. Ach, die waren ja nicht mehr regierungsfähig, die haben sie nur noch gestritten.
Zuletzt streitet die Ampel vor allem über ein Positionspapier, in dem Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Kehrtwende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik fordert. Und zwar so deutlich, dass es sich für manche bei SPD und Grünen wie ein Scheidungspapier liest.
Im Koalitionsausschuss am Abend nach der US-Wahl eskaliert der Streit an der Schuldenbremse. Lindner schlägt Neuwahlen vor, der Kanzler seine Entlassung. Was bleibt, ist die Frage, wer hat Schuld? Und die wird in aller Öffentlichkeit diskutiert.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Das Ampel-Aus holt die FDP aber noch einmal mit voller Wucht ein. Mehrere Medien berichten über ein Strategiepapier, mit dem sich die Liberalen auf den Ausstieg aus der Koalition vorbereitet haben sollen. Vom D-Day ist die Rede, von offener Feldschlacht. Generalsekretär Cirsarei muss gehen und Parteichef Lindner gerät in Erklärungsnot. Es sei nur ein Arbeitspapier gewesen, beteuert er.
Es war niemals Gegenstand von Gremien. Mhm. Es ist dann in die Öffentlichkeit geraten durch Indiskretionen. Das bedauere ich zutiefst, weil hier ein ganz falscher Eindruck von der FDP und ihren Motiven entstanden ist.
Mitten in die turbulenten Tage in Berlin fällt ein denkwürdiges Jubiläum. 35 Jahre ist der Fall der Mauer her. Ein Ereignis, auf das die Menschen in Ostdeutschland mit Stolz schauen sollten, erinnert Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
Historiker betonen, die Mauer fiel nicht in sich zusammen. Sie wurde zum Einsturz gebracht. Von mutigen Ostdeutschen, die im Herbst 1989 Woche für Woche auf die Straßen gingen und unter großem persönlichen Einsatz demonstriert haben.
1000 Tage Krieg gegen die Ukraine. Diese Marke wird am 19. November erreicht, ohne dass ein Ende erkennbar wäre. Im Gegenteil, wenige Tage später schlägt in Dnipro eine Rakete ein. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie in mehreren Wellen Geschosse niedergehen. Es ist eine neue Waffe, erklärt Russlands Präsident Wladimir Putin in einer TV-Ansprache.
Es gibt derzeit keine Mittel, solche Waffen zu bekämpfen. Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an. Kein modernes Luftverteidigungssystem der Welt kann sie abfangen, auch nicht die Raketenabwehrsysteme der Amerikaner in Europa. Das ist ausgeschlossen.
Eine Drohung, die sich auch gegen die westlichen Partner der Ukraine richtet. Denn die USA haben Kiew inzwischen den Einsatz von Waffen mit großer Reichweite gegen Ziele in Russland erlaubt. Putin sieht darin eine Eskalation. Die Auseinandersetzung sei auf dem Weg zu einem globalen Konflikt, sagt er.
Dezember.
Bewährungsprobe für Südkoreas Demokratie. Präsident Yoon ruft überraschend das Kriegsrecht aus.
Yoon begründete den Schritt in seiner Ansprache unter anderem damit, dass das Parlament ein Zufluchtsort für Kriminelle geworden sei und dass die Opposition mit dem Regime in Nordkorea sympathisiere.
Hintergrund ist aber nicht der Konflikt mit den Nachbarn im Norden, sondern vielmehr der Streit mit der Opposition um den Staatshaushalt für das kommende Jahr. Es kommt zu Protesten, das Parlament hebt das Kriegsrecht wieder auf und enthebt den Präsidenten knapp 2 Wochen später seines Amtes.
Auch Frankreich steckt in einer Staatskrise. Die Nationalversammlung stürzt Premier Michel Barnier, weil er einen Sparhaushalt vorgelegt hat, den weder Linke noch Rechte unterstützen wollen. Präsident Emmanuel Macron macht in einer Fernsehansprache trotzdem allen unmissverständlich klar, er will Präsident bleiben.
Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme.
Eine Woche später ernennt er den Zentrumspolitiker François Bayrou zum neuen Ministerpräsidenten.
Mehr als 13 Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien geht es plötzlich rasend schnell. Ein Bündnis aus Aufständischen übernimmt in großen Teilen des Landes die Kontrolle. Es wird angeführt von der Islamistengruppe HTS. Die EU und die USA stufen sie als Terrororganisation ein. Machthaber Bashar al-Assad muss fliehen.
Sie tanzen und feiern auf den Straßen. Syrerinnen und Syrer am Sonntag in der Hauptstadt Damaskus nach dem Sturz des langjährigen Diktators Assad.
Assad kommt mit seiner Familie offenbar in Russland unter.
Nach Ampelzoff im letzten Jahr auf Platz 5, nun also das Ampel-Aus.
SPD, Grüne und FDP haben mit dem Koalitionsbruch das Wort des Jahres geprägt. Mitte Dezember dann das Finale. Kanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage im Bundestag.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen.
Damit ist der Weg frei für die vorgezogene Bundestagswahl Ende Februar. Kurz vor Weihnachten startet also offiziell der Wahlkampf.
Natürlich ist noch viel, viel mehr passiert in diesem Jahr. Aber das war sie, unsere Auswahl der Momente 2024.
Unterstützt haben uns bei diesem Rückblick Marco Pauli und Konrad Winkler. Im Studio verabschieden sich Jessica Chmura und Michael Latz. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2025.
Hallo, ich bin Andreas Kuhlage und ich hoste den Landwirtschaftspodcast 63 Hektar mit
mir, Maja Mugwitz. Ich bin Landwirtin und der andere Part hier im Podcast. Und in der aktuellen Folge geht es um das Thema Jagen. Landwirte als Jäger, Hobby, Trophäenjagd oder Naturschutz?
Ja, für einige Menschen ist die Jagd ein blutiger Freizeitspaß. Andere halten sie für notwendig, um beispielsweise den Wildtierbestand zu regulieren und vielleicht auch um junge Bäume im Wald zu schützen. Wir haben auch einen Gast im Podcast, der ist Landwirt und Jäger und der sagt, es ist völlig okay, wenn Menschen kein Fleisch essen wollen, aber erst sagen, Jäger sind Mörder und dann dem eigenen Hund Dosenfleisch geben, das ist schwierig.
Mehr dazu hört ihr in 63 Hektar, in der ARD, Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.